Ja, ich darf euch heute alle ganz herzlich zu dem Gottesdienst hier in Gschwend begrüßen. Es freut mich, dass ihr alle den Weg ins Gemeindehaus gefunden habt und dass wir jetzt hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und natürlich möchte ich auch alle Livestream-Zuschauer von daheim aus herzlich begrüßen. Auch schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke, ihr werdet heute auch was mitnehmen. Wir haben heute ein Thema, das vielleicht nicht so furchtbar ansprechend ist, nämlich einsam. Aber ich habe irgendwie gedacht, vielleicht gerade auch jetzt in der Pandemie ist es doch aktueller denn je geworden. Am Anfang hat man sich vielleicht noch gefreut, dass man nicht mehr allzu viele Termine hat und dass man endlich mal mehr Zeit für sich hat. Aber ich denke, bei dem allermeisten ist dann doch auch immer wieder die Einsamkeit eingeschlichen, wenn man sich nicht mit anderen Leuten treffen konnte, wenn man für sich war. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Tobias, und uns einen Input geben wirst zu diesem Thema, vielleicht auch zu diesem nicht so ganz schönen Thema. Und ich möchte jetzt einfach am Anfang noch beten und dann darfst du starten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir doch danken für den Sonntag, den du uns wieder schenkst. Ja, für den Sonnenschein, den du uns schenkst. Danke, dass wir uns doch jetzt auch hier versammeln dürfen, dass wir uns hier treffen können, um Gottesdienst zu feiern. Ja, es ist doch nicht selbstverständlich. Ich möchte doch einfach danken, dass wir auch das Gemeindehaus hier haben dürfen, dass wir das nutzen können. Ja, du siehst doch jeder, der heute da ist, der doch auch kommen ist mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen. Und du siehst ja alle, die daheim zuschauen. Du weißt, wie es jedem von uns geht. Und ich möchte dich einfach bitten, öffne unsere Ohren, dass wir gut zuhören können, aber auch unser Herz, dass wir doch was mitnehmen können, dass wir verstehen können, was du heute uns sagen möchtest. Und ich möchte dich bitten, richte doch einfach einen Tobias aus als dein Sprachrohr, dass er deine Botschaft verkünden kann. Amen.
Ja, schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich unter euch sein darf hier in Gschwend und ich begrüße auch von meiner Seite aus die Online-Gemeinde an den Bildschirmen. Wir sind hier in diesem Gottesdienst im Namen von Jesus Christus zusammen. Und wir rechnen mit seiner Gegenwart und dass er auch uns ganz persönlich anspricht, uns etwas sagen will und kann. Ja, liebe Zuhörer und Zuschauer, da stieß ich im Internet auf einen Bericht, dass es in Frankreich durch einen Paketzustelldienst ein Angebot für ältere und einsame Menschen gibt. Anstatt eines Pakets kommt dann auf Bestellung jemand zu einer alleinstehenden Person und unterhält sich mit ihr für eine bestimmte Zeit. Pro Viertelstunde wird da ein bestimmter Satz abgerechnet. Der Paketbesuchsdienst wird bezahlt für diese Dienstleistung, sich Zeit für eine Person zu nehmen, die aufgrund von Alter oder Gebrechlichkeit, Behinderung oder Krankheit nur noch sehr eingeschränkt am öffentlichen Leben teilnehmen kann. Ich dachte, meine Güte, in was für einer verrückten Gesellschaft und Welt leben wir eigentlich? Aber ganz ehrlich, ich kann das letztlich verstehen, dass diese einsame Person dabei auftankt, dass ihr das gut tut und dass das zumindest eine kleine Alternative ist für sie, wenn sie sonst niemanden hat, der sie besucht. Ich habe mich gefragt, sind wir uns eigentlich bewusst, wie unschätzbar wertvoll es ist, wenn wir eine einsame Person und solche, die in Krankenhäusern oder Pflegehäusern, Heimen liegen, besuchen, für sie ein freundliches Wort haben, uns Zeit für sie nehmen. Ich möchte auch die junge Generation heute Morgen mal ansprechen und ermuntern. Macht mal das Experiment. Wenn ihr innere Befriedigung sucht, mal eine besondere Erfahrung machen wollt, dann macht euch doch mal auf und besucht jemanden, der einsam ist. Und dann macht das Smartphone aus, nebenbei, dass ihr nicht abgelenkt seid. Ihr müsst euch keine klugen Sätze ausdenken. Nehmt euch Zeit, sagt freundlich, hallo, ich bin der Thomas oder die Jacqueline und ich dachte, ich komme mal dich zu besuchen. Der Tobias hat kürzlich in einer Predigt gesagt, das würde dir gut tun. Und ich habe jetzt eigentlich keine Ahnung, was ich mit dir reden soll, aber ich bin einfach mal gekommen. Und er hat gesagt, es wird dann schon von alleine werden. Und ihr werdet sehen, dass ihr selbst Beschenkten seid, wenn ihr das mal ausprobiert. Am Ende des Gesprächs sagt er vielleicht, Oma, wollen wir noch miteinander beten? Ja, glaub mir, das wird eine schöne Sache. Vor allem zuhören und Anteil nehmen ist dabei gefragt. Redet gar nicht so viel von euch, freilich, wenn ihr gefragt werdet, könnt ihr das natürlich auch tun. Aber lasst die Person einfach spüren, dass ihr etwas Liebes tun wollt und ihr euch für sie und ihre Lebensgeschichte interessiert. Schon erwähnt worden, Stichwort Corona-Geschehen. Und in diesem Zusammenhang und all den Einschränkungen bezüglich Versammlungs- und Kontaktmöglichkeiten stand mir bald einmal ein Bibelwort aus dem Hebräerbrief vor Augen. Und ich habe mich gefragt und frage mich immer wieder, was wir da lesen, wie das praktisch gelebt werden kann und warum es so wichtig ist, es zu leben. Da lesen wir in Kapitel 10, wie der Verfasser des Briefes an Christen, die wegen ihres Glaubens an Jesus Christus unter Verfolgungsdruck und entsprechenden Einschränkungen standen, was er Folgendes schreibt. Hebräer Kapitel 10, die Verse 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Also in eigenen Worten nochmal grob umrissen, worum es dem Schreiber hier geht. Das wird im erweiterten Textzusammenhang dann besonders deutlich. Er sagt ihnen, Leute, ihr habt es momentan nicht leicht. Die Repressalien von gesellschaftlicher und politischer Seite, die nehmen wieder zu. Ihr werdet angefeindet und öffentlich in Frage gestellt als so ein paar Verrückte, die glauben, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist, der von den Toten auferstanden sein und der einzige Retter und wahre Herr der Welt sein soll. Nun, also diesen Klang, den kennen wir ja aus den Medien auch heute so ein bisschen. Aber dann ermutigt er diese Hebräer-Christen, die von der Bezeichnung her hörbar mehrheitlich Judenchristen wohl waren, also ursprünglich jüdisch geprägt. Und sie hatten erkannt, dieser Jesus ist der Messias, der in den jüdischen Schriften in vielfältiger Weise angekündigt wurde. Sein Leiden und Sterben am Kreuz war nur vordergründig eine menschliche Tragödie. Nach seiner Auferstehung aber erklärte Jesus seinen Jüngern, all das musste so kommen. Mit diesem Geschehen hat ja Gott den Himmel für alle Menschen geöffnet, weil er damit die Schuld der ganzen Welt gesühnt hat. Jeder, der Jesus Christus um Rettung bittet, wird Rettung erfahren und empfängt in der Lebensgemeinschaft mit ihm das ewige und das wahre Leben. Das hatten diese Hebräer-Christen erlebt und unmittelbar mit ihrem Bekenntnis zu Jesus Christus hatten sie dann Ausgrenzungserfahrungen und Verfolgung erleben müssen. Das ist bis heute an sehr vielen Orten dieser Welt ja so. Und dann ebbte die Verfolgung eine Zeit lang etwas ab, um anschließend wieder aufzuflammen. Und das war die Situation damals. Nun ermutigt der Schreiber des Briefes, lasst euch nicht beirren, bleibt bei Jesus, bedenkt und erinnert, wer er ist und was ihr mit ihm geschenkt bekommen habt. Einen inneren Reichtum und eine Freude, die nicht mit materiellem oder mit äußeren Vorzügen zu ersetzen ist. Dass wir Christen die Bewertung in unserem Leben so setzen, ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Aber das gibt es, dass jemand nach seiner bewussten Hinwendung und Lebensübergabe an Jesus Christus von der erlebten Liebe Gottes regelrecht in Beschlag genommen ist. Alles andere inklusive der Erfahrung von Anfeindung und dass Mitmenschen über einen wegen der Glaubensüberzeugung lachen, gerät dabei in den Hintergrund. Geliebt, erlöst, errettet, beschenkt bin ich. Ich bin so reich gemacht. Aber dieses Bewusstsein ist nicht für immer einfach ein Selbstläufer im Leben eines Christen. Die Beziehung zu Jesus steht in einem Christenleben vielfältig unter Beschuss. Deshalb braucht ein Christ mitunter auch Zuspruch und Ermutigung. Und darauf kommt der Verfasser des Hebräerbriefes hier zu sprechen. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Helft einander, ermutigt einander, umsorgt einander, dass niemand geistlichen Schaden oder Schiffbruch in seinem Glaubensleben erleidet. Und dies ist ein wichtiger Hinweis zu unserem Thema heute, einsam. Wie können wir der Einsamkeit entgegenwirken? Ein Thema, das uns alle angeht. Wir Menschen sind grundsätzlich und alle auf Gemeinschaft angelegt. Das ist Gottes Programmierung für unser Menschsein sozusagen. Dass wir Gemeinschaft brauchen, ist keine Verlegenheit, sondern der Normalfall. Es ist ein menschliches Bedürfnis von Gott in uns hineingelegt. Ja, wir brauchen vor allem anderen die Erfahrung der Liebe Gottes und der Gemeinschaft mit ihm durch den Glauben an Jesus Christus. Aber Christsein ist kein Einzelgängertum und enthebt uns nicht einfach denen von Gott in uns hineingelegten Bedürfnissen. Deshalb unter anderem spricht die Bibel auch so viel von der Gemeinde. Diese Gemeinschaft der an Jesus Christus Glaubenden wird mit verschiedenen Bildern beschrieben in der Bibel. Wir haben das auch in den letzten Jahren thematisch in unserem Gemeindeverbund mal bedacht. Bilder der Gemeinde. Die Gemeinde als die geliebte Braut von Jesus ist ein Bild in der Bibel. Und dann auch als Schafherde des guten Hirten Jesus. So wird die Gemeinde in der Bibel auch beschrieben. Oder als Bauwerk. Und bei diesem Bauwerk, mit dem die Gemeinde beschrieben wird, da ist Jesus Christus und seine Apostel sozusagen das Fundament. Darauf wird aufgebaut. Weltweit wird die Gemeinde Jesu Christi aufgebaut. Jesus wird diesen Bau einmal vollenden und abschließen. Aber dann wird die Gemeinde in der Bibel auch mit einem Körper verglichen, mit einem Leib, mit einem Organismus. In einer Gemeinde muss vieles organisiert werden, aber sie ist letztlich keine Organisation, sondern will als lebendiger Organismus verstanden werden. Und damit wird auch deutlich, dass wir einerseits von der weltweiten Gemeinde, der Gemeinde Jesu Christi, sprechen können. Alle, die im persönlichen Glauben an Jesus stehen, weil sie ihn als Retter angenommen haben, die gehören dazu. Aber andererseits konkretisiert sich mit diesem Bild die Gemeinde in einer örtlichen und verbindlichen Gemeinschaft von Christen, die in gegenseitiger Weise Verantwortung füreinander übernehmen. Es ist ein Irrtum und ein geistliches Krankheitsbild, wenn jemand vielleicht sagt, die Gemeinde Jesu, die ist ja weltweit vorhanden, also ich zähle mich zu allen christlichen Gemeinden und Christen, die es so gibt. Ich achte ja auch darauf, dass wirklich biblisch verkündigt wird. Überall kann ich gute Predigten hören, damit habe ich eine wunderbare Vielfalt und per Auto oder Internet bin ich da schon weit herumgekommen und habe viel Wertvolles für mein Leben als Christ mitgenommen. Ich will das nicht in Abrede stellen, dass man von anderen Christen und Gemeinden viel lernen kann. Das habe ich selbst getan. Nein, es ist sogar wichtig und gesund, dass der eigene Horizont erweitert wird in diesem Sinne. Aber der Punkt ist, wenn du für deine Ortsgemeinde und für die Geschwister, die dazugehören, keine Verantwortung empfindest, dann ist es ein schwerwiegendes Symptom. Und dein Christsein ist vielleicht nicht viel mehr als die egoistische Einstellung. Hauptsache, mir geht's gut. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Und wie es den anderen geht, naja, ist schlussendlich zweitrangig. Nein, Christsein entwickelt sich nicht nur durch das Hören von vielen Predigten. Und da gibt's ja wahrhaftig ohne Zweifel sehr viele davon. Und wir hätten technisch gesehen die Möglichkeit, sogar von morgens bis abends jeden Tag eine Predigt nach der anderen anzuhören. Das wäre heute technisch möglich. Aber unser persönliches Christsein ist in den Organismus einer Gemeinde eingebunden. Und da, wo wir unseren Platz nicht einnehmen, unsere Verantwortung nicht wahrnehmen und die Liebe Christi nicht ausleben und uns selbst auch nicht als ergänzungsbedürftig erkennen und betrachten, da ist in unserem Denken ein bedenklicher Denkfehler vorhanden. Wie ein Leib unterschiedliche Gliedmaßen, Organe und Funktionen hat, die sich gegenseitig unterstützen, so soll in einer Ortsgemeinde das Zusammenspiel und die gegenseitige Unterstützung gelebt werden. Wenn am menschlichen Körper irgendeine Sache nicht mehr so richtig funktioniert, dann ist der Körper krank. Und wenn im übertragenen Sinne in einer Ortsgemeinde das sich gegenseitig unterstützende Zusammenspiel und die Erfahrung der Liebe Gottes abnimmt, dann ist auch etwas krank, dann stimmt da etwas nicht. Und in jedem Fall leiden Einzelne. Das ist so. Lasst uns aufeinander Acht haben, heißt es hier im Text. Acht haben heißt nicht, die Fehler der anderen zu benennen und dabei sich als den Besseren zu sehen. Aufeinander Acht haben ist mit dem umsorgenden Gedanken verbunden. Und das ist auch mit dem Begriff ermahnen gemeint, der im Text hier auch erwähnt wird. Geht's dem anderen gut? Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihm Gutes tun und ihn ermutigen? Ermahnen meint ermuntern, aufbauen, helfen, auch zurechthelfen, freilich. Aufeinander Acht haben beginnt mit Gebet. Und wir sind auf den Impuls von Jesus her angewiesen, wenn wir aneinander denken und füreinander beten. Wenn wir mit Jesus über unsere Geschwister nachdenken und reden, damit er uns diejenigen aufs Herz legen kann, die momentan besonders unsere Unterstützung bedürfen. Und oft bekommen wir den Impuls von Jesus auch durch andere Geschwister, die uns einen entsprechenden Hinweis geben. Aber auch dann ist das Gebet immer das Erste für die betreffende Person und vorbereitend. Ich will uns herausfordern. Ich will dich ganz persönlich auch ansprechen. Der du dich Christ nennst, ist das deine Herzenshaltung, dein Herzschlag? Ist das dein Anliegen für deine Geschwister? Siehst du diese Verantwortung? Hast du dieses Bedürfnis? Wenn nicht, dann ist etwas krank in deinem Christenleben. Und diese Krankheit kannst du nicht selbst heilen. Die richtige Motivation in unserem Leben können wir nicht selbst herstellen. Wir müssen zu dem gehen, der es wirken kann, in natürlicher und guter und von seiner Liebe her gewirkten Weise. Ihm dürfen wir unsere Situation schonungslos schildern, Schuld und Lieblosigkeit bekennen und dazu gehört auch die Gleichgültigkeit anderen gegenüber. Und ihn bitten, dass er uns eine neue Sicht füreinander schenkt. Wir dürfen ihm die Situation hinhalten. Herr Jesus, ich weiß, dass da was nicht stimmt in meinem Leben. Ich weiß, dass meine Einstellung nicht richtig ist. Bitte vergib mir und wirk in mir, mach was in mir. Ich will auf dich sehen und ich will mich auch nicht nur vom Leistungsdruck treiben lassen, sondern von deiner Liebe mich neu berühren und bewegen lassen. Bitte, Herr, handle du in mir. Was ist das für eine wunderbare Erfahrung, die man dann machen darf? Wie oft habe ich das auch selbst schon erlebt, wenn ich mir sozusagen selbst im Weg gestanden bin und ich Jesus mein Nicht-Können und Nicht-Wollen gebracht habe. Er wartet ja geradezu darauf, dass wir ihm unsere Angewiesenheit bringen und neu bekennen. Ich möchte heute mit dieser Predigt auch ein Stück weit dazu beitragen, Anreizen zur Liebe und zu guten Werken, einen Anreiz geben, sozusagen mal ganz bewusst über die eigene Lebenssicht nachzudenken. Und die Erfahrung will ich mit euch teilen, wenn man auf diese Weise aufeinander Acht hat, füreinander betet und den Kontakt sucht, dann fühlt man sich selbst anschließend beschenkt. Da war ein junges Mädel, das mir erzählte, wie es in einem Pflegeheim im Rahmen eines Schulprojektes ältere Menschen besucht hat. Und dann berichtete sie mir begeistert und fast ein bisschen euphorisiert, dass sie mit einer älteren Dame über den Sinn des Lebens ins Gespräch gekommen war und ihr schlussendlich das Evangelium von Jesus sagen konnte, dass Jesus sie liebt und dass er auch für sie am Kreuz den Himmel geöffnet hat. Und dass das Leben deshalb nicht in einem dunklen, ungewissen Nichts enden muss, sondern dass das Sterben dann nur noch ein Durchschreiten eines dunklen Tales ist, hinüber in die herrliche, ewige Wirklichkeit bei Gott. Das war eine geradezu umwerfende Erfahrung für diese junge Christin. Ich habe sie ermutigt, dran zu bleiben und sich nicht mit dieser einmaligen, freudigen Erfahrung zufrieden zu geben. Das ist ja manchmal auch eine Gefahr in unserem Leben, wenn man so etwas Außergewöhnliches gemacht hat, dass man sich dann auf diesem Hochgefühl, Mensch, das war jetzt was Besonderes, dann treiben lässt und dann war die Erfahrung das Wichtige und die Sache selbst gerät schnell wieder in den Hintergrund und das Anliegen. Anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Ich selbst habe solche Erfahrungen auch schon in meinen ersten Jahren als Christ gemacht. Wie viel Freude kehrt ins eigene Herz ein, wenn man nach einem Besuch sich irgendwie beschenkt fühlt, weil die Liebe von Jesus in dieser Begegnung erfahrbar wurde. Das ist etwas Schönes. Womit füllen wir unsere Zeit? Wir haben heute 1000 Möglichkeiten dazu, Zeit zu verbringen. Und es hat nichts und niemandem etwas gebracht. Man kann Zeit verspielen und hat viele Chancen auf Glück verspielt. Man kann Zeit totschlagen und anschließend schlägt einen das schlechte Gewissen. Und ich spreche ja gerade auch zu vielen, die vor ihrem PC am Bildschirm sitzen. Über diesen Bildschirm werden sicherlich nicht nur die Online-Predigten der GFC und noch andere Predigten angeschaut, sondern auch vieles, was nicht notwendig ist und was man vielleicht auch als sehr fraglich und manches schlicht auch als Müll bezeichnen könnte und totgeschlagene Zeit. Hier geht es nicht um einen gesetzlichen Ansatz, dass der PC nur für Arbeit oder E-Mails oder nur für christliche Zwecke benutzt werden darf und jeglicher Ausgleich und alle Spiele vom Computer verbannt werden müssten. Darum geht's nicht. Nein, es ist schon gut, wenn wir unsere Nase auch ein bisschen über den Tellerrand hinausstrecken und verstehen, wie diese Welt tickt. Aber es geht schlicht um die Frage der Prioritätensetzung. Und diese kann ich nicht für dich vornehmen. Das kann ich nicht für dich machen. Das kann dir niemand abnehmen. Aber Jesus kann dir den Weg zeigen. Und wenn du wirklich mit ihm im Alltag unterwegs bist und mit ihm über dein Leben und das deiner Mitmenschen nachdenkst und sprichst, dann wird und muss manches einfach wegfallen. Das geht gar nicht anders, weil es Wichtigeres und Wertvolleres zu tun gibt. Das wird dir plötzlich dann bewusst und zum Bedürfnis, nicht zu einer auferlegten Pflicht, sondern du siehst plötzlich deine Umwelt mit ganz anderen Augen. Jesus Christus macht uns in einem Text in Matthäus 25 darauf aufmerksam, wie wichtig ihm die zwischenmenschliche Begegnung und gelebte Liebe ist. Er selbst identifiziert sich darin mit denen, die Hilfe nötig haben. Und er sagt, Matthäus Evangelium, Kapitel 25 können wir das lesen. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt an einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Interessant ist in dieser bildhaften Geschichte, die Jesus erzählt, dass die Knechte des Königs fragen, Herr, wann haben wir das denn gemacht? Zweierlei ist mir dazu wichtig. Erstens, ihnen war nicht bewusst, dass das, was sie ihren Glaubensgeschwistern getan haben, von Jesus so bewertet wird, als ob sie es ihm getan hätten. Und zweitens, sie haben nicht Buch geführt mit ihren guten Werken. Es geht mir heute beileibe nicht darum, der Werksgerechtigkeit das Wort zu reden, sondern die Frage vor uns zu stellen, ist und wird unser Leben von der Liebe Christi, von der Liebe des Heiligen Geistes bewegt und motiviert? Oder hast du dich schon daran gewöhnt, an einen Schlendrian nach dem Motto, erst komm ich und dann komm nochmal ich und wenn mal alle meine Bedürfnisse gestillt sind und schließlich will ich auch was vom Leben haben, dann kann ich auch mal schauen, ob andere auch noch Bedürfnisse haben. Wenn das so wäre, dann wäre das wirklich Alarmstufe rot in deinem Christsein. Und eines kann ich dir auf den Kopf zusagen, glücklich bist du dabei nicht. Das Glück der Dankbarkeit und das Glück des Beschenkens wurde dir zur Fremdsprache. Komm zu Jesus. Er kann deinen Herzschlag dir korrigieren. Du darfst ehrlich sein. Ehrlich auch mit deiner falschen Herzenseinstellung. Ehrlich, ganz offen vor ihm. Bring es ihm und halte ihm deine leeren Hände des Egoismus hin. Und dann kann er in dir eine neue, eine echte, natürliche Motivation schenken, beflügelt von der Liebe Christi. Ja, im Grunde genommen geht es zentral, ganz zentral um diese Frage. Hat die Liebe des Heiligen Geistes, hat die Liebe von Jesus Christus Raum in deinem Leben? Hat sie sozusagen Vorfahrt in den konkreten Situationen des Alltags, wenn es um die Frage geht, was hat jetzt Priorität? Wie arm ist ein Leben, das die Liebe Gottes nicht als wirksame Kraft kennt, sondern völlig missverstanden wird, vielleicht so oberflächlich, bleib nur so, wie du bist. Das hat mit Liebe ja gar nichts zu tun. Es wäre Gleichgültigkeit. Im Philipperbrief, da beschreibt der Apostel Paulus jedoch diese wirksame Realität der Liebe Christi im Leben der Christen dort in Philippi. Und er schreibt ihnen, dass er für sie betet, dass diese Erfahrung noch wachsen möchte in ihrem Leben. Eine Erfahrung, die einem die Augen öffnet für das, was wirklich Priorität hat. Das ist im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 9. Und da schreibt er diesen Christen in Philippi, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Eine wunderbare Beschreibung, finde ich, für die Wirksamkeit der Liebe Gottes. Diese Erfahrung, die öffnet einem die Augen im Alltag für das, was jetzt das richtige Wort und die richtige Tat ist, was wie die Priorität gesetzt werden soll. Und nicht nur das, diese Erfahrung motiviert zugleich auch dazu, wie ein Motor, das Richtige dann auch zu tun. Wie nötig ist es, dass wir auch für uns selbst in diesem Sinne, wie Paulus betet, beten. Für einander, auch für uns selbst. Herr, lass mich deine Liebe noch tiefer erkennen, dass sie mich ergreift. Und dass ich Christsein nicht so als ein Pflichtprogramm empfinde. Das ist ja eine traurige Geschichte, wenn das so wäre. Einsam. Vielleicht hat der eine oder die andere bei diesem Predigtitel gedacht, nö, mir geht's eigentlich gut. Ich habe ziemlich viele Kontakte und manchmal wird's mir fast ein bisschen zu viel an Kontaktpflege. Also ich bräuchte eher mal Rückzug und Einsamkeit. Das gibt's ja auch. Ich kann das gut nachvollziehen. Beruflich habe ich viel mit Menschen zu tun und mein Terminkalender ist meistens übervoll. Meist ist die To-Do-Liste der richtigen und wichtigen Aufgaben und Dinge auch viel länger, als dass ich sie jemals abarbeiten könnte. Und was den Besuchsdienst betrifft, könnte ich auch ständig mit einem schlechten Gewissen unterwegs sein. Damit musste ich auch erst mal zurechtkommen lernen. Aber mir ist bewusst geworden, dass das vor allem ein Sachverhalt ist, der für die junge Generation und die im mittleren und früheren Alter betrifft. Da, wo man noch sehr aktiv sein kann. Und weil wir so stark unter dem Gefühl stehen, dass ständig was los ist und wir eher Ruhe und Rückzug bräuchten nach dem Motto weniger ist mehr, da fällt es uns schwer, gefühlsmäßig nachzuvollziehen, wie sehr eine einsame Person an Einsamkeit leiden kann. Es fällt uns schwer. Ich möchte es nochmal unterstreichen. Wir Vielbeschäftigten mit viel Kontakten und Aufgaben im täglichen Leben. Wir tun uns schwer damit, gefühlsmäßig nachzuvollziehen, wie groß das Leiden an Einsamkeit sein kann. Vielleicht deshalb spreche ich ja dieses Thema an. Und vielleicht gelingt es, dass der eine oder andere eine neue Sicht darauf bekommt und ihm bewusst wird, aha, das ist ein Leiden. Mensch, da muss ich diese Sache irgendwie in meiner Prioritätenliste nach oben schieben. Jetzt muss ich was ändern. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt mal versuche, regelmäßig, also jeden Tag wäre ein hoher Anspruch, aber zumindest kurz mal anrufen bei dieser oder jener Person, morgens in der stillen Zeit schon, wenn man mit dem Herrn im Gespräch ist, zu sagen, Herr, leite du mich, wen soll ich heute anrufen? Oder mit wem den Kontakt knüpfen? Vielleicht ist es nur ein kurzes Telefongespräch. Vielleicht holst du ja den einen oder anderen von der unnützen Beschäftigung oder Belustigung am PC weg und erfährst, wie es ihm geht. Du kannst dann für ihn beten, dass er von seiner Spiele- oder Filmsucht wegkommt. Aber vielleicht erinnert dich der Heilige Geist, dass es wichtig wäre, diesen oder jene einsame Person anzurufen und einen Besuch zu machen. Einsamkeit ist ein ganz, ganz großer Schmerz. Lass es dir einfach sagen. Besser du verstehst das in jungen Jahren, bevor du im Alter einmal sagen musst, naja, in den besten Jahren habe ich ja auch nicht nach den Älteren geschaut. Kein Wunder, wenn mir jetzt dasselbe widerfährt. Ja, freilich, es sind auch nicht nur die Alten oder Älteren oder Kranken, die an Einsamkeit leiden können. Und ich höre auch immer wieder erfreulich, es begeistert mich, dass die älteren Geschwister den Kontakt untereinander ja pflegen. Mit Telefon und manche mit fahrbarem Untersatz eine großartige Möglichkeit. Jemand sagte mal etwas humorvoll, was wäre das für eine großartige Geschichte, wenn im Altersheim die noch einigermaßen agilen Personen ihren Rollator tiefer legen würden und dann tschupp durchs Altersheim fegen und die anderen Einsamen besuchen. Ja, momentan freilich mit Schutzmaske, versteht sich. Aber stellen wir uns das mal vor, die Mehrheit würde nicht mehr im Zimmer sitzen und sagen, ach, mir besucht gar niemand, sondern die würden rausgehen, dann bräuchte es vielleicht bald einmal Verkehrsschilder auf den Gängen der Altersheime. Also mir ist bewusst, dass es ein wenig eine überspitzte und übertriebene Vorstellung ist, aber ich habe das in dieser Corona-Zeit immer wieder erlebt und mitbekommen, finde das klasse, wenn die älteren Semester sich gegenseitig besuchen und den Kontakt halten. Aber es braucht auch den Generationenmix. Alt und jung, das gibt Schwung. Jung und alt, das gibt Halt. Ich habe das als junger Mensch, habe ich viel auch von der Lebensweisheit meiner älteren Geschwister profitiert. Und wenn der Dialog und die Gemeinschaft untereinander gelebt wird, dann verfällt die ältere Generation auch nicht so schnell in den Modus, ja, die Jugend von heute, sie schaut einfach nicht mehr das, was schon mal war, sondern sie lernen für die jungen Leute zu beten, barmherzig sein mit aller Unvollkommenheit. Und vielleicht kommt man ja dann mal auf die zu kurz geratenen Röckchen oder zu engen Hosen zu sprechen oder vielleicht auch, was so angemessen sein könnte für einen Gottesdienst an Kleidung. Da können ja die Meinungen und Empfindungen total auseinandergehen. Das habe ich schon gemerkt im Gespräch mit der älteren Generation. Und wenn man sich gegenseitig versteht in seinem Empfinden, dann kann man in der Tat von der Liebe her fragen, Mensch, was kann ich denn jetzt da tun? Jetzt verstehe ich die Oma erstmal. Oma, da gibt's gar nicht mehr so lange Röckle. Das ist gar nicht so einfach, was zu finden. Aber vielleicht hat die ja einen guten Rat. Jedenfalls, Gemeinde, eine wunderbare Möglichkeit. Man kann voneinander lernen und in dieser Begegnung eröffnen sich neue Perspektiven. Gemeinde ist ein spannendes Projekt, dachte ich so. Im Rahmen dessen gegenseitige Ermutigung und Horizonterweiterung gelebt werden kann. Eine Vier-Generationen-Gemeinde ist eine Herausforderung, hat aber auch viele Chancen für gegenseitige Bereicherung und ist in jedem Fall meines Erachtens das Modell, wie die Bibel Gemeinde beschreibt. Also die Gemeinde von Jesus, die soll wie eine Großfamilie zu verstehen sein. Und dieser Familie sollen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Heimat finden. Gemeinde von Jesus, ein spannendes Projekt. Geistliche Heimat finden. Gerade solche auch, die von außen kommen, die vielleicht noch nie Heimat richtig und Familie erlebt haben. Aber auch die ledigen Geschwister, die in Ehelosigkeit leben, weil sie das selbst erwählt und als Berufung für sich verstehen. Und auch solche, die durch verschiedene Umstände ungewollt keine Lebenspartner gefunden haben, der mit ihnen Freud und Leid im Alltag teilt. Auch sie sollen im Geflecht der Gemeinde ihre geistige Heimat und auch ein Stück weit soziale Heimat vorfinden. Lasst uns auf sie Acht haben. Viele von ihnen fühlen sich sicherlich immer wieder wie Menschen zweiter Klasse, obwohl das eine unberechtigte Einschätzung ist. Aber es ist nicht leicht, allein durchs Leben zu gehen. Vergessen wir auch diese Gruppe nicht, die oft genug durchs Raster fällt. Aber auch schön, wenn sich Alleinstehende nicht in Selbstmitleid verkapseln, sondern ganz bewusst die Gemeinschaft mit anderen suchen und pflegen, vielleicht gerade auch mit solchen, die in ähnlichen Situationen sind. Ich will heute neu dazu ermutigen und anregen. Lass dir zeigen, wo deine Liebe, dein helfendes Wort oder deine helfende Hand gefragt ist, um die Gemeinde von Jesus zu bauen und zu pflegen. Seine Liebe öffnet dir die Augen und kann dich mit fröhlichem Herzen zum Handeln bewegen, dass es ein Bedürfnis ist. Darum wollen wir am Ende dieses Gottesdienstes auch vor Jesus stehen bleiben, vor ihm still werden. Er schaut nicht mit drohendem Blick auf dich, mit fordernder Geste, mach endlich mal, sondern will unseren Blick immer zuerst auf ihn und seinen Reichtum und seine Liebe richten. Immer geht es zuerst darum, dass wir uns als die von ihm Geliebten und Beschenkten verstehen und daran freuen dürfen. Wenn du zu dieser Freude noch nicht gekommen bist, dann läuft dieser Motor nicht los, ja, dann geht's nicht los. Aber das wird unser Leben und dein Leben in gesunder Weise in Bewegung bringen. Gesund. Die Liebe ist ein gesunder Motor. In diesem Sinne, lass dich doch drauf ein und freue dich an der Liebe und Gnade Gottes. Deshalb feiern wir auch Gottesdienst. Da wollen wir uns die Liebe Gottes und wie er es mit uns meint, ins Bewusstsein rufen und uns dran freuen. Und dann, wenn du zu deinen Mitmenschen gehst, dann wirst du erleben, dass in dein eigenes Herz Freude einkehrt, du dich selbst beschenkt erleben darfst. Tun wir das in Corona-Zeiten. Und wenn es noch dunkler werden sollte in dieser Welt, wird das nicht weniger wichtig, erinnert uns der Hebräerbriefschreiber. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Mit diesem Tag meint der Schreiber den Tag des Herrn, den Tag, an dem Jesus wiederkommt, wie er auch in diesem Text vorhin im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 9 erwähnt wurde. Freilich, und damit komme ich zum Schluss, unsere Versammlungen können wir aufgrund von Corona und konnten wir nicht so besuchen und uneingeschränkt wahrnehmen wie sonst. Aber einander wahrnehmen und den Kontakt pflegen, ermutigen und etwas Gutes zu tun, das ist dennoch möglich. Im Gegenteil, umso mehr sich solche Situationen und Schwierigkeiten im Blick auf Gemeinde und gemeinsames Leben negativ auswirken wollen. Ich stelle da eine Tendenz fest, dass man sich so dran gewöhnt. Auch ja, da gibt es noch ein paar Einsame. Ja, kümmert sich um die wohl jemand? Ja, wird schon jemand machen. Ne? Das kann passieren. Und umso mehr solche Situationen uns bestimmen, unser Alltagsleben bestimmen, umso notwendiger ist es, uns das vor Augen zu halten. Es ist notwendig, aufeinander zu achten, einander zu ermutigen, einander nicht zu vergessen und dabei uns vom Heiligen Geist leiten und motivieren lassen. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, ich will dir von Herzen Danke sagen. Du bist der Herr der Gemeinde. Bei dir durften wir Heimat finden, in deiner Gemeinde, die du liebst wie deine Braut und die du behütest wie ein Hirte seine Herde und die du baust bis ans Ende der Zeiten, bis du wiederkommst. Und ich danke dir, dass du auch in dem Leib deiner Gemeinde der Wirkende bist und dass du eines gebrauchen willst, um dem anderen Gutes zu tun. Du weißt, es sind so vielfältige Baustellen und Aufgaben in der Gemeinde, aber lass uns die nicht vergessen, die wichtig sind. Die Personen, die manchmal gerne durchs Raster fallen, erinnert du uns dran und hilf, dass wir nach diesem Gottesdienst nicht mit einer Last nach Hause gehen, sondern mit dem Blick auf dich, der du das Wollen und das Vollbringen in unserem Leben zu wirken vermagst, in ganz wunderbarer Weise. Ich danke dir dafür. Jetzt segne du uns auch beim Auseinandergehen und beim Nachdenken über das gehörte Wort. Amen.